Aber ich danke dir sehr, dass du immer dasselbe bist. Gestern und heute und dasselbe in Ewigkeit, das hast du uns selbst gesagt. Und ja, du wirst uns immer segnen. Darüber freue ich mich auch heute Morgen. Du bist da und du hast uns in Jesus gesegnet. Und du gibst durch Jesus deinen Segen weiter. Und im Heiligen Geist kommt dein Segen zu uns und durch uns zu anderen Menschen. Und du weißt, wie oft unser Tank da leer ist. Und jetzt bitte ich dich heute Morgen, dass du kommst und füllst, alle Leere ausfüllst, allen Frust wegnimmst, alles, was uns depressiv machen will und was uns einfach unsere Lebensfreude nehmen will, auch über diese ganzen Situationen, die wir gerade so erleben, gesellschaftlich und mit dieser Pandemie. Ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen erfreust und dass du sie füllst mit deiner Freude und mit deiner Liebe. Du stehst da und segnest uns. Danke, dass wir ihn jetzt erfahren. Amen. Ja, als Hinführung auf die Predigt schauen wir uns das Bild einfach mal ein bisschen genauer an. Lassen Sie uns ein bisschen auf uns wirken. Ich erkläre ein bisschen was dazu. Der in der Mitte, das ist ein Prüfer. Und der hat einen unbändigen Gerechtigkeitssinn. Das heißt, er will, dass es für jeden der Beteiligten, die da links von ihm stehen, gerecht zugeht. Völlig gerecht. Und deshalb sagt er Folgendes zu seinen Prüflingen: Damit es gerecht zugeht, erhaltet ihr alle die gleiche Prüfungsaufgabe. Jeder von euch muss einmal auf diesen Baum klettern. Also zunächst mal klingt das wirklich gerecht? Jeder hat die gleiche Aufgabe zu bewältigen. Das ist doch schon mal gerecht. Also eigentlich. Und dann hat man ja auch die gleichen Kriterien und man findet auch leichter einen Bewertungsschlüssel für alle den gleichen, damit es auch richtig gerecht zugeht. Ist doch wirklich gut, oder? Okay, dann schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille an. Also wenn jeder die gleiche Aufgabe bewältigen muss, dann sollten vielleicht alle auch die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Wie ist das zum Beispiel mit dem Fisch da unten? Ist eigentlich ein Goldfisch, aber als er die Prüfungsaufgabe gehört hat, ist er ganz lila geworden. Also ich sehe ihn schon bei dem Versuch, den Baum hochzuroppen, die Kiemen weit aufgerissen, damit er auch genügend Luft bekommt für diesen Stunt. Oder nehmen wir den Elefant. Ich habe gedacht, ja, der wird es wahrscheinlich bis auf die Baumspitze schaffen, aber so mehr ebenerdig. Ich glaube, wenn der rangeht, dann liegt der Baum flach. Also er wird ihn eher umnieten, als dass er an ihm hochkommen würde. Aber für die Schnecke da unten, für die sieht es schon viel besser aus, dachte ich. Ja, die wird es ganz bestimmt schaffen bis zur Spitze. Aber ich vermute, der Prüfer ist dann über seinen Rentenstand längst hinaus, bis der oben ist, der Schnecke, die Schnecke. Okay, dann haben wir noch einen Vogel. Der könnte doch das Prüfungsziel erreichen. Ganz bestimmt kommt er auf die Baumspitze hoch, aber wahrscheinlich dummerweise auf dem falschen Weg. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vogel den Baum hochklettert. Er wird hochfliegen. Also klappt es da auch wieder nicht. Der Einzige, für den diese Prüfungsaufgabe wirklich geeignet ist, ist der Affe, glaube ich. Er schafft's. Weil auch er seiner Natur folgen wird. Der wird sogar große Freude haben, sich auf dem Baum bewegen. Und ich vermute, er wird ein paar Mal mehr rauf und runter gehen, wie der Prüfer es verlangt. Er ist eben in seinem Element. So, und dieses Bild, das dürft ihr jetzt so im Hintergrund behalten, wenn ich jetzt ein paar Worte vorlese aus dem Brief des Paulus an die weltweite Christenheit. Es geht darin um die Vielfalt der Gaben, aber vor allem darum, wie sie in der Gemeinde zur Entfaltung kommen könnten. Und deshalb dieses Thema Trainingscamp Gemeinde. Ich lese aus Epheser 4, die Verse 7 bis 16. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendenden Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Soweit mal dieser Text. Jetzt nehmen wir einmal an, Gemeinde Jesu wäre ein Netzwerk von Menschen, die in der Liebe Jesu leben. Nehmen wir es mal nur an. Ja? Und die Gemeinde wird deshalb genau das gemeinsam tun wollen, was ihr von höchster Stelle beglaubigt, als Erbe übertragen ist. Wie zum Beispiel das Erbe aus Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt sehen wir mal weiter an, dass die Gemeinde dieses Erbe auch angetreten hat. Wenn sie das tut und sagt, ja, ich nehme das Erbe an, was wäre dann eine naheliegende Frage? Ich glaube, eine dieser Fragen wäre, auf welche Weise soll ich denn das Erbe antreten? Wie soll ich denn damit umgehen? Was soll ich denn damit machen? Was kann ich denn damit machen? Und damit es uns nicht so geht wie diesen Tieren in dem Beispiel vom Anfang, die ja mit ihrer Aufgabe, glaube ich, zumindest die meisten relativ überfordert waren, habe ich gedacht, ich schaue mal in Vorbereitung auf die Predigt in das Handbuch für himmlische Erbschaften. Kennt ihr das? Da steht drin, wie man mit einem Erbe umgehen kann, das von höchster Stelle kommt, nennt sich Bibel. Und dabei kam mir das Bild in den Sinn, dass man nach den Worten des Paulus aus dem Epheserbrief die Gemeinde Jesu eigentlich doch mit einem Trainingscamp vergleichen könnte. Und daraus folgten dann die weiteren Gedanken, also wenn man trainieren möchte, dann braucht man auch ein Trainingsumfeld. Und ein weiteres nicht zu verachtendes Hilfsmittel, wenn man wirklich erfolgreich sein will im Training, das sind natürlich auch die Trainer. Und wenn es dann auch was werden soll, dann braucht man auch eine Methode. Also ich unterstelle jetzt mal, dass wir heute Morgen nicht hierher gekommen sind als der Club der Couch Potatoes, sondern als Erben Gottes, die dieses Erbe, das Gott ihnen gegeben hat, auch mit Leidenschaft antreten wollen. Und darum lasst uns mal anschauen, was wir denn da geerbt haben. Wir fangen mit dem Trainingsumfeld an. Epheser 4, 7 bis 10. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Klammer, Jesus. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Also normalerweise wird ja Gnade übersetzt so im Sinne von begnadigen. Das heißt, jemand bekommt, was er eigentlich nicht verdient hat. Und demnach müsste man den Satz eigentlich so übersetzen: einem jeden von uns ist unverdient so viel gegeben worden, wie Jesus es für jeden bemessen hat. Ja, klingt jetzt nicht schlecht, aber hat mir jetzt nicht so wirklich weitergeholfen, dachte ich. Aber nicht aufgeben. Von unserem Herrn Jesus Christus wird in Lukas 2 gesagt, in Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Jesus hat auch Gnade bekommen. Wenn jetzt Gnade etwas ist, das man unverdient geschenkt bekommt, und Jesus hat es auch bekommen, kann es wirklich sein, dass Jesus etwas unverdient von Gott bekommen hätte? Das war ein schwieriger Gedanke für mich. Nein, eigentlich nicht. Das heißt, es muss noch eine andere Bedeutung geben, dachte ich mir dann. Okay, auf die Suche gemacht. Der Begriff erscheint tatsächlich etwa 160 Mal im Neuen Testament. Durchlesen, nachzählen, dann findet ihr es. Und meistens wird er tatsächlich dafür verwendet, dass Menschen dadurch erlöst werden, befreit werden, dass Gott sich ihnen in seiner unendlichen Liebe zuwendet, ohne dass sie es verdient haben. Aber Gnade wird auch verwendet als Begriff, wenn es darum geht, Menschen das zu geben, was sie brauchen, um ihr Leben zu bewältigen, die Herausforderungen in einer Beziehung mit Jesus Christus meistern zu können. Das ist auch eine Bedeutung von Gnade, wenn du Gnade bekommst. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus genau diese Art von Gnade bekommen hat. Neben Weisheit und Alter bei Gott und den Menschen, diese Kraft, die nötig war, damit er als Retter der Menschen seinen Auftrag bis zum Ende durchführen konnte, dazu hat er diese Gnade gebraucht, diese Kraft. Und wenn man jetzt diese Bedeutung von Gnade auf unseren Bibeltext anwendet, dann müsste man den Satz so in etwa so übersetzen: einem jeden von uns ist von Jesus die notwendige Kraft gegeben worden, das zu tun, was uns aufgetragen ist. Das hat für mich dann Sinn gemacht, von der Bedeutung dieses Wortes her. Wenn dem nicht so wäre, habe ich gedacht, ich wäre in meinem Leben chancenlos gewesen. Absolut. Also ich war in meiner Kindheit, was heißt ich war, also ich sage jetzt mal, ich war, ja, ich bin es eigentlich noch. Also ich war in meiner Kindheit so schüchtern, dass ich mich nicht getraut habe, von der Hauptschule ins Gymnasium zu wechseln, obwohl mich alle Welt dazu bedrängt hat. Habe ich einfach nicht gemacht, weil, spannender Grund, ich hätte da eine Weltreise machen müssen von meinem Dorf in die große Kleinstadt, 8 Kilometer entfernt, mit dem Bus allein, versteht sich. Geht gar nicht. Zum Glück hatte ich einen Zwillingsbruder, der war schuld. Nicht meine Busfahrt natürlich, klar. Der war zu verspielt oder irgend sowas halt, ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwann meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und danach lernte ich einen Handwerksberuf in einem Dörfchen hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Kleines Dorf, da war so ein kleines, nettes Sägewerk, genau für mich. Verborgen, irgendwo. Ja, ich war halt immer noch schüchtern. Und als ich mich dann mal mit meinem Vater darüber unterhalten habe, der war nämlich als ehrenamtlicher Prediger unterwegs, so in Bibelstunden hat er da immer gepredigt. Nee, ich habe zu ihm gesagt, also Papa, 1, 2 Bibelverse nehmen, 30 bis 45 Minuten drüber predigen, das mache ich nie. Das geht gar nicht. Das kann man nicht. So viele Worte hat man gar nicht zur Verfügung. Also wenn ich von Gott die Kraft seiner Gnade nicht bekommen hätte, naja, dann wäre ich damals nicht zur Bundeswehr gegangen, 8 Jahre dabei geblieben. Dann hätte ich anschließend keine theologische Ausbildung gemacht. Ich wäre nicht Pastor gewesen, hätte an der Uni keinen Masterabschluss gemacht in praktischer Theologie. Ich wäre niemals Geschäftsführer in einem Unternehmen geworden und was ich sonst noch so alles gemacht habe. in meinen kurzen 57 Jahren. Wollte ich damit jetzt angeben, dass alle nachher sagen können, du bist toll? Nee, Quatsch. Würde ja auch keinem helfen. Nein, was ich deutlich machen wollte ist, wenn einer so wie ich so einen Lebenslauf haben kann, dann ist mit der Kraft der Gnade Christi alles möglich, was wir von Gott aufgetragen bekommen. Das ist unser Trainingsumfeld. Das ist mir wichtig heute Morgen, dass wir das wissen, dass das in unserem Herzen wirklich sich festsetzt. Und es wird auch deutlich in diesen kryptischen Sätzen, die dann Paulus im Anschluss an diese Zusage macht. Eigentlich möchte er nur damit sagen, was in Hebräer 13, Vers 8 steht: Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in der Ewigkeit. Er sagt es nur ein bisschen anders. Jesus allein ist der, der gesagt hat in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat Jesus gesagt. Das ist unser Trainingsumfeld als Gemeinde und als Einzelne. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und durch diese Macht bekommt jeder Einzelne von uns genau die Kraft der Gnade, die er braucht, um das bewältigen zu können, was ihm persönlich von Gott aufgetragen ist in diesem Leben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in meiner Signatur, vielleicht hat jemand meine E-Mails oder so vielleicht schon mal bis ganz unten gelesen, da steht ganz unten so ein letzter Satz noch, manchmal auch fett gedruckt, warum ich den da schreibe. Da steht, mein Ziel, Doppelpunkt, andere zu ihrer wahren Größe zu führen. Oder zu ihrer wahren Größe führen. Anders gesagt, ich möchte einfach, dass jedes Kind Gottes erkennt, was ist dir von Gott aufgetragen? Was ist dein Auftrag in der Welt? Und dass es dann jedes Kind Gottes den Mut findet und die Kraft, diesen Auftrag umzusetzen. Ob der jetzt mit unserer Gemeinde zu tun hat oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Der Auftrag Gottes zählt. Deshalb bin ich auf der Welt. Und das versteckt sich hinter diesem Bild vom Trainingscamp Gemeinde. Viele sehen in der Gemeinde ein Gebäude, zu dem kommt man am Sonntags hin. Ich gehe in die Gemeinde, heißt es. Und sie meinen eigentlich, ich gehe in ein Gebäude, sonntags. Und da bekomme ich was geboten, was andere mir vorbereiten oder für mich vorbereiten. Und wenn es gut geht, dann hatten sie dabei ein paar Stunden Spaß mit Maske und so. Ist doch cool. Wenn nicht, also wenn du das auch so siehst und so lebst, dann überlasse ich das dir. Aber ich sage dir, wie ich das sehe, wie ich Gemeinde sehe. Ich sehe sie nicht als Zusammenkunft von Konsumenten, die von ein paar Engagierten Sonntag für Sonntag bespaßt werden, sondern als eine Zusammenkunft von Menschen, die nach der Kraft der Gnade hungert, um im Glauben wachsen zu können. Und wenn ich den Brief des Paulus nicht nur an die Christen in Ephesus, sondern an die weltweite Christenheit richtig verstanden habe, dann bin ich ja nicht der Erste, der die Gemeinde Jesu als Trainingscamp verstanden hat, sondern Paulus selbst sah das wohl auch so. Gemeinde als Netzwerk derer, die sich ständig darin verbessern möchten, den Auftrag Jesu auf eine für sie persönlich zugeschnittene Weise in die Welt zu bringen. Muss ich immer wieder betonen. Doch dazu braucht es auch jemand, der in der Lage ist, in diesem Trainingsumfeld so zu wirken, dass es nicht nur im Sinne Jesu geschieht, sondern dass es für jeden Einzelnen letztlich auch hilfreich ist. Aber unser Herr Jesus wäre ja nicht selbst, wenn er nicht schon dafür gesorgt hätte. Und wir können das in den Versen 11 und 12 nachlesen, in Epheser 4. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Wow. Ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren in Sachen Gemeinde in dieser Welt unterwegs. Wir haben sieben verschiedenen Standorten gewohnt. Mal 10 Jahre, mal 3 Jahre, mal, ja. So lernt man, wie man umzieht und man kann öfter mal was austauschen und so. Ja. Auf jeden Fall haben wir an diesen verschiedenen Standorten natürlich auch verschiedene, waren wir bei verschiedenen Gemeinden dabei. In der Leitung, als Pastor, in was auch immer, Geli auch. Und ich habe da schon manches darüber gehört, wie der Organismus Gemeinde sein Erbe würdig antreten und verwalten sollte. Manches war da richtig spannend. Und es ist schon so, dass ich von kirchlich geprägt bis hin zu charismatisch, pfingstlich war das ganze Spektrum dabei. Und alle meinen, sie seien die Besten. Es hat schon Stilblüten dabei gehabt, wie man denkt, dass man Gemeinde Jesu leben kann. Was mir dabei immer wichtiger geworden ist, bei diesem ganzen Spektrum, es geht nur dann, wenn jeder Erbe das tut, wozu er von Gott in dieser Welt positioniert wurde. Und das ist das Spannende dabei, weil ich habe auf manche Gemeinden geguckt und da habe ich gedacht, von dem, wie ich theologisch eingestellt bin, die dürfen gar nicht wachsen. Das, so wie die Jesus und die können gar nicht. Also, und die waren 3-4 Mal so groß wie die Gemeinde, in der ich bin. Ja. Aber ja, die dürfen ja eigentlich gar nicht wachsen. Ja. Aber ich glaube, dass dort jeder Erbe das getan hat, wozu er von Gott in dieser Welt positioniert worden ist. Und deshalb ist diese Gemeinde gewachsen. Auch wenn ich dachte, sie dürfte eigentlich gar nicht. Oder in Amerika habe ich mal geguckt, das war eine Mega-Gemeinde. Evangelisch-Lutherisch. Habe ich gesagt, nee, Mega-Gemeinde? Was machen die denn? Man sagt ja immer, eine Kirche kann doch nie, also so eine klassische und auch von einem lutherischen Verständnis, da kann man doch nie. Doch, man kann. Deshalb bin ich von diesen ganzen Positionierungen und Schichtungen, Entschuldigung, auch weggekommen. Mir ist wichtig geworden, ich glaube, dass Gemeinde dann ihren Auftrag in dieser Welt tut, wenn jeder Erbe, dort wo Gott ihn positioniert, sein Erbe auch wahrnimmt. So wie er gelehrt worden ist und Gott und der Geist ihn gelehrt hat zu glauben. Wenn ich jetzt also gleich über die Trainer im Trainingscamp Gemeinde spreche, dann rede ich nicht über diejenigen, die die Arbeit selber machen, sondern über diejenigen, die jedem von einzelnen von uns dazu verhelfen sollen, in der Kraft der Gnade Gottes so zu leben, dass wir genau das tun können, was uns von Gott aufgetragen ist. Und dazu hat uns Jesus Apostel geschenkt. Das sind begabte Kinder Gottes, die als Gesandte, als Visionäre, als Strategen, als Eroberer, als Pioniere unterwegs sind. Also wenn man das Wort Apostel näher anschaut, dann steckt genau das alles drin. Finde ich spannend. Jesus selbst ist der von Gott gesandte Apostel. Er hat die Welt zurückerobert. Und auch Paulus ist ja direkt zum Apostel berufen worden, wenn man Römer 1, Vers 1 anschaut. Im weltlichen Umfeld, also wenn jemand jetzt keinen geistlichen Beruf hat, kann er trotzdem Apostel sein. Dann wirken diese Frauen und Männer meistens als Unternehmer, als Firmengründer, als Entdecker, was auch immer. Apostel fangen einfach gerne was Neues an. Sie lieben Veränderungen, sie gehen begeistert und risikofreudig die Dinge an, sie wollen einfach große Dinge starten. Das sind Apostel. Propheten sind diejenigen, die die Stimme Gottes gut hören können. Sie bekommen von Gott Offenbarungen, Visionen, Bilder, Eindrücke. Und Jesus selbst ist der von Gott gesandte Prophet in Matthäus 21. Zum Beispiel konnte er vorhersagen, zum Leidwesen des Petrus, dass dieser ihn verraten würde. Ist er dann auch noch eingetroffen. Und ein Prophet erweist sich ja als Prophet auch dadurch, dass in Erfüllung geht, was er vorhersagt. In der Welt wirken Propheten meist als Künstler, als Musiker oder als Zukunftsdeuter. Ich sage bewusst nicht Wahrsager, weil Wahrsager, das ist das dämonische Pendant dazu. Und jetzt dürfen wir nicht in das verfallen, dass wir sagen, oh, ich hatte so einen Eindruck, dass ich dem anderen irgendwas über morgen oder übermorgen sage, mache ich lieber nicht, weil da gibt es ja Wahrsager und Mir fällt da immer diese Werbung ein von Ricola. Wer hat es erfunden? Gott hat es erfunden. Und was macht der Teufel? Was machen seine Dämonen? Die kopieren. Und nur weil sie kopieren, machen wir jetzt nicht mehr das Original? Nein. Wir reden prophetisch, wenn wir so begabt sind. Propheten sind gern allein. Sie suchen die Stille, vielleicht auch in der Natur. Sie können gut zuhören. Sie sind bereit, auf Gott zu warten, bis er redet. Das ist ganz wichtig. Bei den Beschreibungen, die ich hier gebe, möchte ich dazwischen einflechten, da geht es um Dienste, da geht es um Ämter von Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. Nicht zu verwechseln mit den Charismen, den geistlichen Gaben der Leitung zum Beispiel, der prophetischen Rede, der Unterscheidungen der Geister oder der Heilungen. Hier geht es um geistliche Ämter, Aufgaben, Dienste, die ja dazu eingesetzt sind als Trainer. Das ist nochmal was Spezielles, wo Gott gesagt hat, da habe ich so eine Spezies, die sind nicht besser, die sind nicht toller, was weiß ich, sondern die sind dafür da zu trainieren. Und deshalb. Aber der Rest der Christenheit, der Nachfolger Jesu, kann trotzdem von Gottes Geistes Charisma, der Leitung zum Beispiel, kommen. Oder der Lehre. Oder des Hirtendienstes. Oder. Der Evangelist, der hat eine Leidenschaft für Menschen, die Jesus persönlich nicht kennen. Er verbringt viel Zeit mit ihnen, erzählt ihnen gern von Jesus, er liebt es, Menschen um sich zu haben. Jesus ist der beste Evangelist. In Johannes 4 kann man das nachlesen. In der Welt, in weltlichen Berufen, da sind so die Evangelisten als Verkäufer unterwegs, als Vertreter, als Moderatoren, Politiker, was auch immer. Sie reden einfach gerne. Sie überzeugen Menschen gerne von dem, was ihnen am Herzen liegt. Sie sind begeistert von der Sache und sie lieben ihre Freiheit. Der Hirte oder auch Pastor genannt, der legt da ganz andere Schwerpunkte. Für den ist Vertrauen wichtig. Er ist fürsorglich, er nimmt die Menschen an, wie sie sind. Er ist geduldig, er ist ein Begleiter, ein Ermutiger, ein Beschützer, ein Freund. Jesus selbst ist der gute Hirte. Johannes 10. In der Welt, da sind Hirten vor allem in sozialen Berufen unterwegs, Sozialpädagogik, Krankenpflege, Beratung, Psychiatrie, Seelsorge, was auch immer. Sie sorgen sich um Menschen, sie lieben Menschen, verbringen gerne Zeit mit ihnen, sind sensibel, einfühlsam und liebevoll. Dass natürlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer auch anders sein können, das versteht sich von selbst, das sind ja Menschen. Aber wenn sie in ihrem Dienst, wenn sie Menschen dienen, direkt unterwegs sein sollten, dann sollte das so sichtbar sein, was ich gerade beschreibe im Großen und Ganzen. Und schließlich noch der Lehrer, vermittelt einfach gerne Wissen, will biblische Wahrheiten hervorheben, regt dabei zum Nachdenken an. Jesus selbst ist der beste Lehrer aller Zeiten. Ich glaube, die brillanteste Lehrrede, die jemals gehalten worden ist, ist die Bergpredigt. Matthäus 5 bis 7. Also zum Thema praktisches Leben. In der Welt, da wirken Lehrer meistens als Lehrer. Schullehrer, Dozenten, Trainer, auch Coaches natürlich. Sie lesen gerne, auch viel. Sie studieren, erforschen die Heilige Schrift. Sie haben pädagogische Fähigkeiten und können das Wort verständlich und einfach weitergeben. Das war so eine kurze Beschreibung derjenigen, die von Gott dazu beauftragt sind, sich um Gemeinde zu kümmern. Ich würde es gerne in einem Bild zusammenfassen. Man kennt ja das Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ihr wisst ja, warum das noch nicht auseinandergefallen ist. Wisst ihr es nicht? Also wir sind Gemeinde, ne? Und das Schiff fällt nicht auseinander, weil es von lauter Nieten zusammengehalten wird. Oh, jetzt habe ich einen Finger gekriegt. Ich habe mich mit reingenommen, ja, okay. Ja, gut, Spaß. Okay, also ich nehme dieses Bild vom Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das ist auf den Weltmeeren unterwegs und jetzt haben diese Dienste folgende Aufgaben. Der Apostel ist der Kapitän. Der kümmert sich um die Mannschaft. Der koordiniert alle Aufgaben auf dem Schiff, dass es auf Kurs bleibt. hat die Vision, wo es hingehen soll. Und dabei steht ihm der Prophet zur Seite. Der Prophet, der hat immer sein Ohr am Hauptquartier des Schiffseigners, also bei Gott. Er empfängt Botschaften, Bilder, Eindrücke, die dem Apostel und natürlich auch allen anderen helfen, im Sinne Gottes unterwegs zu sein. Unterwegs trifft man dann auch ein paar Menschen, die so in Not geraten sind im Meer. Was macht der Evangelist? Er wirft den Rettungsring aus, klar, und zeigt auch anderen, wie sie das gut machen können. Weil wenn einer rechts vom Boot schwimmt, ist es nicht so toll, den Rettungsring links rauszuwerfen. Man muss das dann schon erklären, wie man das wo macht und so. Und im Fall der Gemeinde tut es einfach dadurch, dass er Menschen darin ausbildet, Menschen zu retten. Also die Menschen, die ohne Beziehung zu Gott unterwegs sind und ohne ihn einfach geradewegs in der Hölle landen würden. Und der Hirte achtet darauf, dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Wenn es Krach gibt auf dem Schiff, dann kommt der Hirte. Was ist mit euch los? Kann ich euch helfen? Und wie bringen wir die Leute wieder zusammen und Harmonie und diese ganzen Geschichten? Das ist der Hirte. Und der Lehrer, der achtet darauf, dass der geistliche Kurs stimmt, dass die Bücher richtig geordnet sind und dass man auch ganz genau weiß, wo es hingeht und wie der Kurs eingehalten wird. Der bildet dann den einen oder anderen aus auf dem Schiff und so weiter. Und noch einmal, diese von Gott eingesetzten Dienste und Ämter, die sind nicht dazu da, die Arbeit selbst zu machen, sondern jeden Nachfolger Jesu anzuleiten, in der Kraft der Gnade Jesu das zu tun, was ihm aufgetragen ist. Also, wenn wir, und das ist ja gerade so ein bisschen Thema in unserer Gemeinde, wenn wir zukünftig wieder einen Pastor haben werden, dann ist es wichtig, das zu wissen. Denn dann wird dieser von uns nicht dafür bezahlt, die Arbeit zu machen, die keiner in der Gemeinde machen will. Das geht ja sehr einfach manchmal, dass das so die Dinge übrig bleibt. War ja selber mal Pastor. Ja. Es bleibt viel bei einem übrig. Sondern er wird vor allem dafür angestellt und bezahlt, dass er uns im Rahmen seines göttlichen Auftrags, weil er hat ja auch einen Pastor, im Rahmen seines göttlichen Auftrags beibringt, wie wir unseren göttlichen Auftrag umsetzen können. Dazu ist er da. Und damit wären wir beim dritten und letzten Bereich im Trainingscamp angekommen, bei der Trainingsmethode. Ich lese dazu Epheser 4, 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst erbaut in der Liebe. Also um in der Kraft der Gnade Gottes leben zu können, ist es nicht so entscheidend, jetzt genau zu wissen und zu verstehen, was diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer genau sind, was sie genau zu tun haben und wie das alles so ist. Das brauchen wir nicht. Deshalb habe ich die Beschreibung auch relativ kurz halten können gerade. Es reicht, wenn wir es mal gehört haben. Viel wichtiger ist eben, das zu wissen, dass ich einen Auftrag habe in dieser Welt und diese Leute nicht dazu da sind, den Nachfolgern die Arbeit abzunehmen, sondern sie zuzurüsten, damit sie ihren göttlichen Auftrag in der Welt einfach verwirklichen können. Es ist nicht das Ziel der Gemeinde, was man immer wieder hört, was ich auch gehört habe. Es ist nicht das Ziel der Gemeinde, den Menschen ein möglichst unterhaltsames Programm zu bieten. Damit jeder Gottesdienstbesucher wenigstens mal am Sonntag ein paar Stunden Spaß hat bei dem Elend der vergangenen Woche. Natürlich ist es super, wenn das so ist. Ja? Klar, deshalb geben ja auch alle Beteiligten ihr Bestes. Das ist für mich keine Frage. Gottesdienst soll angenehm, schön und auch unterhaltsam sein, natürlich. Dagegen ist nichts einzuwenden, im Gegenteil. Aber das Ziel dabei ist Wachstum. Das Ziel ist Weiterbildung, Zurüstung, Herausforderung für meinen Glauben. Wenn ich nicht herausgefordert werde, werde ich nicht wachsen. Für manche ist das so ein bisschen, oh Hans-Werner, Spaßbremse. Echt. Ich hätte es gern so anders, gerne anders gehabt, aber Es ist nicht so bremsenmäßig gemeint. Ich wollte einfach euch begegnen in dem Text, was da drin steht. Ich wollte wahrhaftig sein in der Liebe. Ich hoffe, es ist liebevoll rübergekommen. Bisschen wenigstens. Wo mir das möglich ist. Manche von euch wissen, ich liebe die Gemeinde Jesu mal generell. Und das heißt für mich, dass ich auch jede vor Ort liebe, an der ich bin. Und ich liebe diese Gemeinde hier wirklich. Und sie ist mehr als nur die Summe all ihrer Glieder. Jeden Einzelnen. Aber ich liebe eben auch die Menschen, die ohne Gott leben. Und das gilt auch dann, wenn ich mich jetzt von meiner Persönlichkeit ein bisschen schwerer tue, auf diese Menschen zuzugehen. Jesus ist für jeden Einzelnen auf dieser Erde einen grausamen Tod gestorben. Der soll doch nicht umsonst gewesen sein. Dieser Tod Jesu am Kreuz, das soll doch nicht nur ein Relikt sein aus vergangenen Tagen. Etwas, auf das wir ehrfürchtig schauen, während wir dann das Kreuz polieren, auf Hochglanz. Jesus ist doch nicht gestorben, auferstanden und in den Himmel gegangen, weil er gesagt hat, naja, Papa, war oben ein bisschen langweilig, lass uns mal ein bisschen Leben reinbringen in unser Leben. Hab gerade nichts Besseres zu tun. Sterbe ich halt, steh auf, geh in den Himmel, Menschen sind begeistert, Punkt. Er hat gewusst, jeder Mensch wird einen Weg gehen, wenn er keine Beziehung zu mir hat, der nicht gut ist. Er wird in der Hölle landen. Und das ist ja keine Strafe Gottes. Manche postulieren das ja so gerne. So nach dem Motto, da gibt es einen Gott und der schaut auf die Menschen und sagt, so, du willst nicht mit mir zusammen sein? Hölle. Pech gehabt, Strafe. Aber die Hölle wurde gar nicht für die Menschen gemacht. Wisst ihr das? Lest Matthäus 25, Vers 41. Dort steht, für wen die Hölle gemacht worden ist. Für den Teufel und seine Dämonen. Sonst für niemand. Das Ziel Gottes mit den Menschen war von Anfang an nur dieses eine. Und Paulus schreibt es an seinen Mitarbeiter Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Also, falls sich noch jemand gefragt hat, warum eigentlich das Ganze, warum bauen wir eigentlich eine Gemeinde? Warum soll der Leib Jesu wachsen, in Einheit seinen Dienst tun? Weil es noch viele Menschen gibt auf dieser Welt, für die Jesus eine erlösende und befreiende Botschaft hat und sie einfach noch nichts davon wissen. Und damit zurück zur Trainingsmethode. Und die möchte ich gerne an einem griechischen Wort aus unserem Text festmachen. Keine Angst, ich hole es nicht mal neu aus. Es sind noch 2-3 Minuten oder so. In etwa. Es ist ein Wort, an dem ich es festmachen will, das meines Erachtens nicht wirklich gut oder manchmal auch einfach falsch übersetzt worden ist. Luther hat es zum Beispiel mit Kraft übersetzt. Das ist richtig peinlich für mich, weil ich finde, Luther ist eine klasse Bibel und dann übersetzt er das Wort falsch. Er sagt, oh, das ist jetzt blöd. Aber okay, dort steht im Urtext Energeia. Da hört ihr auch was. Energie. Naja, ob man jetzt Kraft sagt oder Energie. Hans Werner, das ist doch so oberlehrerhaft, so Wortglauberei oder so. Wo ist denn da der Unterschied? Ohne Energie gibt es keine Kraft. Ohne Energie geht kein Licht an. Ohne Energie bewegt sich kein Fahrzeug. Ohne Energie ist unser Körper schlapp und krank. Und wenn du noch so viel Kraft hier hast, wenn hier keine Energie ist, dann, naja. Warum betone ich das so? Weil in Kolosser 1, 17 und 18 steht, Jesus ist vor allem und es steht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also anders gesagt, Jesus ist die Energie, die alles zum Rollen bringt. Wenn Jesus heute sagen würde, ach, ich höre auf, alles zusammenzuhalten, ich bin jetzt nicht mehr die Energie, dann würde das Gebäude über uns zusammenstürzen, wir würden auseinanderfallen, alle Blätter von den Bäumen, die Welt würde auseinanderkrachen und es wäre alles erledigt. Jesus ist alles in allem, das ist wörtlich zu verstehen. Er hält alles zusammen. Er ist die Energie, die die Atome zusammenhält. Jesus ist alles in allem. Und wenn wir das verstanden haben, dann baut sich der Leib Christi nach unserem Bibeltext wie von selbst auf. Dann geht alles automatisch. Also, was ist die Herausforderung, vor die uns der heutige Bibeltext stellt? Um es zusammenzufassen. Es ist die Frage an alle Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer und an jeden einzelnen Nachfolger Jesu. Also auch an dich und an mich. Es ist die Frage, auf welche Weise wird bei dir die Energie Jesu so freigesetzt, dass du in der Kraft der Gnade andere so unterstützen kannst, dass der Leib wächst und sich selbst erbaut in Liebe. Ich wiederhole es nochmal, war ein bisschen lang. Auf welche Weise wird bei dir die Energie Jesu so freigesetzt, dass du in der Kraft der Gnade andere so, in der Gnade Jesu andere so unterstützen kannst, dass der Leib Jesu wächst und sich selbst aufbaut in Liebe? Das ist die Herausforderung unseres heutigen Bibeltextes. Und das klingt für mich so nicht nach alle machen das Gleiche, sondern eher danach, alle arbeiten an dem Gleichen, zur Ehre Gottes und zur Rettung der Menschen. Amen.